Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Warum Trauer produktiver wäre als die Wut mancher, die in der Corona-Zeit zu beobachten ist, und weshalb es dem Journalismus gar nicht gut tut, wenn er auf fesselnde Geschichten statt auf harte Fakten setzt. Das sind nur einige spannende Fragen, denen der Schweizer Autor und Dramatiker Lukas Bärfuss in seinen neuen Essays nachgeht. Und gleich ist er damit unser Gast. Zunächst fragen wir aber beim Börsenverein nach, wo wir jetzt, wenn morgen alles schließt, noch die letzten Bücher herbekommen und was der Lockdown für den Buchhandel insgesamt bedeutet. Morgen kommt der sogenannte Lockdown. Das klingt hart und das ist es auch für all jene, die jetzt schließen müssen, wie Friseure, Bekleidungsgeschäfte, Möbelhäuser oder auch Buchläden. Was das gerade jetzt in der umsatzstarken Zeit vor Weihnachten bedeutet, darüber möchte ich mit Alexander Skipis sprechen, dem Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Guten Morgen, Herr Skipis.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Viele Buchhändler sagen ja, dass sie in diesen Wochen jetzt vor Weihnachten mehr Umsatz machen als im ganzen restlichen Jahr. Was bedeutet denn dann dieser Lockdown für diese Läden?
Ja, der wird natürlich einen erheblichen Umsatzverlust bedeuten. Wir rechnen so ungefähr mit knapp 500 Millionen alleine jetzt nur in diesen 2 Wochen. Und das ist schon ein tiefer Schlag ins Kontor. Wenngleich möchte ich erwähnen, dass sowohl in Berlin, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt die Buchhandlungen offen bleiben werden nach der Entscheidung der jeweiligen Länder oder der Ministerpräsidenten.
Das wollte ich Sie gerade fragen, wie die unterschiedlichen Regelungen sind, denn das war ja auch schon im Frühjahr so. Wir hier in Berlin, wir konnten weiterhin in die Buchläden gehen. Haben Sie denn da als Börsenverein zum Beispiel auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf solche Entscheidungen, auf das, was die Politik berät und beschließt?
Ja, natürlich versuchen wir, die Politik auch davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, Buchhandlungen offen zu halten. Und da geht es nicht nur oder eigentlich weniger um die finanziellen Dinge, also die finanziellen Aspekte, sondern die Konsequenzen für die Gesellschaft, die das bedeutet. Denn Buchhandlungen erfüllen ja eine sehr wichtige Funktion für die Gesellschaft. Buchhändlerinnen und Buchhändler beraten und vermitteln Bücher. Und die Bücher sind in der Regel auch sofort über den Ladentisch da. Das sind die geistigen Tankstellen, von denen Helmut Schmidt einmal sprach. Und deshalb glauben wir, weil Bücher Halt geben, Orientierung geben, Informationen geben und auch Unterhaltung bieten, dass sie den Menschen helfen, in diesen gerade schweren Zeiten durchzustehen. Und das haben wir beim letzten Lockdown gesehen. Die Nachfrage nach Büchern ist gestiegen, vor allen Dingen nach Kinder- und Jugendbüchern. Also von der Funktion her zeigt es, dass die Buchhandlungen in diesen Krisenzeiten dringend notwendig sind. Und diese Funktion kann der Onlinehandel alleine nicht ausreichend erfüllen. Deswegen sagen wir, es wäre richtig, auch im gesellschaftlichen Interesse die Buchhandlungen offen zu halten.
Jetzt hat sich das ja im Frühjahr für viele Buchhändler ganz positiv sogar angehört, die wir hier in der Sendung hatten. Die haben gesagt, ja, die Kunden halten uns die Treue, wir liefern ganz viel aus oder legen das vor die Tür oder so. Was hatte das denn für Konsequenzen, der erste Lockdown für den Buchhandel? Nagen die da immer noch dran rum, manche?
Also die Buchbranche hat sich recht gut erholt und das liegt auch natürlich an der Kreativität und der Findigkeit der Buchhändlerinnen und Buchhändler, wie sie Bücher vermittelt haben. Sie haben sie mit Fahrrad ausgefahren, sie haben es vor ihrer Buchhandlung abholen lassen. Das waren alles Dinge, die da sehr dazu geführt hatten, dass das Buch weiter sozusagen im Geschäft geblieben ist. Aber viel wichtiger ist, dass das Buch ganz tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Die Nachfrage danach ist in dieser Krisenzeit gestiegen. Und das zeigt uns, welche Funktion Bücher in dieser Gesellschaft erfüllen. Und das ist über eine ökonomische, weit hinausgehend auch eine gesellschaftspolitische. Und das ist halt auch der Grund, warum wir sagen, Buchhandlungen müssen an sich offen bleiben, um den Menschen damit auch mitzuhelfen, diese Krisenzeiten zu überstehen.
Man konnte ja schon ahnen, dass nochmal so ein harter Lockdown kommen wird. Wissen Sie was darüber, ob die Buchhändler schon anders eingekauft haben oder haben die einfach ganz normal sich aufs Weihnachtsgeschäft vorbereitet?
Soweit ich weiß, haben sie sich ganz normal auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet. Allerdings haben wir dafür sehr geworben, um den Publikumsverkehr zu entzerren, schon früh mit den Weihnachtseinkäufen anzufangen. Und das schien auch ganz gut aufgegangen sein.
Was können wir denn jetzt machen, wenn wir jetzt nicht beim großen bösen Online-Buchhändler bestellen möchten? Was machen wir jetzt? Wie kommen wir noch an Bücher, wenn wir in Bundesländern zu Hause sind, in denen die Buchläden jetzt schließen müssen?
Also sollten die Buchläden geschlossen sein, auf jeden Fall beim örtlichen Buchhändler, entweder in seinem Online-Shop oder ihn anrufen oder über die sozialen Medien ihn kontaktieren. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler sind dort bestens aufgestellt. Sie bekommen dort alles und kriegen das in der Regel auch sofort oder auf jeden Fall über Nacht geliefert, beziehungsweise vor die Tür gestellt, dass sie es abholen können. Das ist aber auch der Punkt, auf den wir sehr drängen, dass, wenn schon es zu einer Schließung kommt, dass auf jeden Fall der Abholservice und der Lieferservice erhalten bleiben muss. Das ist das Minimum, was wir erwarten, um das Thema Buch und Buch in der Gesellschaft mit den Buchhandlungen besser zu den Menschen zu bringen.
Gibt es denn auch Pläne oder Ideen, dass es wieder eine unabhängige Buchhandels-Online-Plattform gibt? Das gab es ja mal eine Zeit lang, dass man eben dann auch einfach im Internet bestellen kann, ohne dass man ein schlechtes Gefühl dabei hat.
Ja, es gibt ja, wie gesagt, jede Buchhandlung hat einen Online-Shop. Das heißt, sie können online bestellen. Und dafür werben wir auch, dass man das bei dem örtlichen Buchhändler macht, weil sie dabei immer auch noch die Beratung dazu haben, die ein reiner Online-Händler nicht leisten kann.
Alexander Skipis, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Skipis.
Ja, herzlichen Dank, Frau Gerg.
Alles Gute. Über Wahrheit und Wirklichkeit denkt der Autor und Büchner-Preisträger Lukas Bärfuß in seinen Essays ebenso nach wie über Identitätspolitik, das Unglück der Kleinfamilie oder die schweizerische Todesverachtung. Viele kennen Lukas Bärfuß als vielgespielten Dramatiker oder als Schriftsteller, dessen Romane in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Und ich freue mich, dass wir ihn heute auch als Essayisten besser kennenlernen. Guten Morgen nach Zürich. Herzlich willkommen, Lukas Bärfuß.
Guten Morgen, Frau Gerg, vielen Dank.
Wie geht es Ihnen zurzeit in Zürich? Die Schweiz ist ja auch hart getroffen von der Pandemie. Wie wirkt sich das auf Ihr Schriftsteller- und Dramatikerleben aus?
Ja, ich bin doch jetzt seit einiger Zeit in meinem Land eingeschlossen. Ich komme da nicht mehr raus, außer ich wäre dazu bereit, mich 2 Wochen in eine Quarantäne zu setzen. Und das ist für mich doch eine sehr ungewohnte Situation. Ich bin beruflich sehr viel unterwegs, familiär sehr viel unterwegs, und da in meinem Lande zu sitzen, das ist wirklich nicht normal, und ich freue mich dann, wenn ich wieder reisen kann. Das ist allerdings nur ein kleines Problem verglichen mit der gesundheitlichen Situation in meinem Land und auch der gesellschaftlichen.
Im letzten dritten Teil Ihres Buches erfinden sich auch einige Texte, in denen Sie sich mit Corona auseinandergesetzt haben. In einem heißt es zum Beispiel, die Fallzahlen steigen, in den Palästen tanzt der Wahnsinn und in den Straßen gärt die Wut ist das Gefühl der Stunde. Und diese Wut, schreiben Sie weiter, die macht dumm, Sie stellen ihr die Trauer gegenüber. Würde uns das nicht lähmen, wenn wir uns der Trauer über das, was alles im Moment nicht geht, nicht reisen, nicht arbeiten, was die Leute alles nicht machen können, uns dieser Trauer hingeben?
Ich glaube nicht, dass sie uns lähmen müsste, diese Trauer, wenn sie uns dazu bringen würde, auch nachzudenken. Und gerade jetzt wäre doch eine sehr gute Gelegenheit, über bestimmte Begriffe meinetwegen nachzudenken, wie zum Beispiel Gesundheit oder Wirtschaft oder auch was uns eigentlich genau das menschliche Leben bedeutet. Und ich denke, dass die Trauer im Gegensatz zur Wut ein sehr reflektierendes Gefühl ist, ein Gefühl, das sich auch nicht unbedingt blenden lässt, das zwar unangenehm sein kann, aber doch auch die Ehrlichkeit ins Zentrum rückt. Und vor allem ist es natürlich der Beginn der Philosophie, der Kunst, der Kultur, dass wir nämlich begreifen, dass das menschliche Leben kostbar ist, weil es zerbrechlich ist und dass kein Augenblick wiederkommt.
Aber ein bisschen wütend kamen Sie mir auch vor, wenn ich Ihre Texte gelesen habe, wenn Sie zum Beispiel über Noise-Canceling-Kopfhörer schreiben oder über die Erlösung durch Dörrobst. Das hat mir sehr gut gefallen. Also diesen Achtsamkeitskult, da ärgern Sie sich doch auch. Oder was treibt Sie an, wenn Sie sich so in essayistischer Form Gedanken über unser Leben und Zusammenleben machen?
Ja, ich bin natürlich ein Verfechter der Vielfalt und das betrifft auch die Gefühle. Ich habe dem Gefühl der Traurigkeit bloß eine Lanze brechen wollen, weil ich glaube, die Wut hat gerade jetzt die Hegemonie. Ich glaube, dass ich beim Schreiben selten in wirklich die Wallung komme oder wirklich wie ein Berserker rumwüte. Das ist kein Impuls beim Schreiben. Das braucht eine innere Sammlung und eher das Seziermesser. Und durchaus dann manchmal unangenehm und piesackend und ungerecht und grausam kann man auch sein beim Schreiben. Aber wer am Schreibtisch rumwütet, müsste wahrscheinlich zuerst ein bisschen joggen gehen vorher.
Schlägt Ihnen selbst denn, wenn Sie in der Schweiz solche Texte veröffentlichen, wiederum auch mal Wut entgegen? Sie haben ja schon einige Gefechte mit den Medien hinter sich. Wie wird denn das aufgenommen, wenn Sie sich einmischen als Schriftsteller?
Ja, das ist ganz unterschiedlich, aber Sie haben da sicher recht, dass in der Schweiz die Kritik und die kritische Öffentlichkeit mit einem Vorbehalt behaftet ist und dass man eigentlich eher versucht, sich hier so weit einigen zu können, bevor man sich streitet, damit man sich wieder in der Migro oder auf dem Dorfplatz treffen kann. Es ist ein kleinräumiges Land und kleinräumige Länder haben einen hohen gesellschaftlichen Druck natürlich. Ich glaube trotzdem, dass es in einer freiheitlichen Demokratie, in einer offenen Gesellschaft die Kritik braucht und auch die Auseinandersetzung über verschiedene Positionen. Mich hat das eigentlich nie gestört, muss ich sagen. Ich muss dazu auch hinzufügen, ich bin ein Mann und ich bin weiß und ich glaube, wenn das nicht so wäre, würde ich auch nochmal anders reden. Da erleben andere Menschen ganz andere Dinge in der Öffentlichkeit.
Ein guter Teil Ihrer Essays beschäftigt sich mit dem Geschichtenerzählen. Sie sind ja auch ein Geschichtenerzähler als Dramatiker und Schriftsteller. Und mir fiel dann ein, dass ja auch in der aktuellen Situation, in der wir leben, lauter verschiedene Narrative gestrickt werden. Sowas einfach, also banale Sachen, wie dass es für China handelt sich bei Corona um die amerikanische Seuche. Für die Amerikaner ist es die chinesische. Für die wütenden Demonstranten steckt irgendeine dubiose Macht dahinter. Was ist denn für Sie als Schriftsteller das Gefährliche daran, wenn sich jeder seine eigene Geschichte erzählt?
Geschichten sind an und für sich niemals etwas Harmloses. Sie können uns Angst machen, genauso wie sie uns natürlich auch trösten können. Wir sehen in diesen Zeiten, dass eine solche Umwelt-Naturkatastrophe wie diese Pandemie natürlich auch politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich genutzt werden will von verschiedenen Interessengruppen und dass da jeder aus dieser Katastrophe noch seinen Teil daraus gewinnen will. Und da helfen Geschichten natürlich immer, die Wirtschaft, die Religion schon lange natürlich, die Politik, die haben alle die Kraft des Geschichtenerzählens entdeckt. Und mir ging es in meinem Essayband Die Krone der Schöpfung auch darum, diese Mechanismen des Storytelling, wie es neudeutsch heißt, ein bisschen offen zu legen, im Sinne der Bekanntmachung, dass die Lesenden auch wissen, wie man sie verführen kann, wie man sie manipulieren kann, warum es einem Erzähler gelingt, die Aufmerksamkeit zu fassen. Und man sagt ja von einer Geschichte, wenn sie einen nicht mehr loslässt, dass sie packend sei. Und in diesem Packen ist natürlich der Übergriff sehr, sehr präsent.
Das finde ich, analysieren Sie auch sehr stimmig und überzeugend am Beispiel des Journalismus, wo Sie sagen, das wird ja dann fast schon zum Marketing, wenn man eben einfach immer mehr auf gute Geschichten setzt, Beispiel Relotius, anstatt sich wirklich auf Fakten einfach zu berufen. Was hat denn das zur Folge Ihrer Meinung nach?
Es ist natürlich sehr viel aufwendiger, auch kostenintensiver neue Fakten zu suchen und zu präsentieren. Oder wenn Sie sich vorstellen, dass die Neuigkeit, dass es im All außerirdisches Leben gibt, braucht eigentlich kein Storytelling. Das erklärt sich aus sich selbst, dass das interessant ist. Und ich glaube, die erste Aufgabe des Journalismus müsste natürlich sein, diese Fakten zu klären und neue Fakten zu schaffen, wie das auch für die Wissenschaft gilt. Das Geschichten erzählen ist, glaube ich, etwas, das aus guten Gründen in den Büchern passiert, in den Theatern. Das muss einen Ort haben, einen Platz, wo es dann auch bleiben kann. Ich bin kein Freund davon, dass man alle diese künstlerischen Mittel in allen gesellschaftlichen Bereichen, in jeder Kommunikation anwendet, weil Täuschung und Manipulation gerade in einem journalistischen Text, das hat doch dort nichts verloren.
Und die Literatur oder das Drama hebt das ja auch nochmal auf eine andere Ebene, diese Art des Geschichtenerzählens, nicht?
Und es steht Roman oben drüber und es steht ein Genre oben drüber und wir wissen, womit wir es zu tun haben. Ich glaube, die Kennzeichnung ist einfach auch etwas absolut Entscheidendes, dass wir verschiedene Kategorien kennen und nicht alles mit demselben Löffel essen. Das scheint mir ein Gebot der Aufklärung zu sein und des aufgeklärten Menschen, dass er weiß, womit er es zu tun hat.
Lukas Berfuss, Sie haben ja da ein wirklich breites Instrumentarium als Schriftsteller zur Verfügung, in dem Sie sich ausdrücken können. Sie schreiben Dramen, Romane, Erzählungen, Essays. Ist das für Sie, also jetzt gerade diese Essays, auch ein Versuch, sich die Wirklichkeit zu erschließen? Denn Sie schreiben ja am Anfang in einem der Texte, die Wirklichkeit bleibt mir verschlossen, aber über die Sprache kriegt man sie ja dann doch irgendwie geöffnet, oder?
Ja, Sie haben recht, das ist sicher meine Möglichkeit mit dieser Welt, in der ich lebe und die für mich auch viele Geheimnisse und Rätsel birgt, verständlich zu machen, auch erklärbar und schön und tröstend natürlich und in einen Austausch zu kommen mit meiner Umwelt und natürlich auch mit den anderen Menschen, mit der Literatur, mit der Tradition. Das ist sicher so. Trotzdem bleibt die Wirklichkeit in ihrer Totalität für mich natürlich als kleiner Mensch nicht zu erfassen. Die ist da viel größer und ich weiß nur von den wenigsten Kräften, die auf mich eine Wirkung ausüben.
Und ganz wirklich und real kommt Weihnachten näher, der Jahreswechsel auch. Mit was für Erwartungen und Gefühlen schauen Sie denn nach diesem Jahr jetzt auf diesen Wechsel?
Ich glaube, da kann ich nur politisch werden und alle aufrufen, hübsch zu Hause zu bleiben und zu versuchen, dieses Fest der Liebe tatsächlich dazu zu machen. Und das bedeutet auch, dass man seine Angehörigen schützt und vielleicht noch eine Weile auf die große Familienfeier verzichtet und auch auf den großen Einkaufsrausch. Das Menschenfreundlichste, und das ist natürlich sehr seltsam, das zu sagen, aber es entspricht leider den Tatsachen, das Menschenfreundlichste zurzeit ist, hübsch bei sich zu Hause zu bleiben, sich noch zu gedulden. Es geht vorbei, es wird vorbeigehen, es kommen sonnigere Tage, aber wir brauchen jetzt alle noch eine Runde Geduld.
Lukas Berfuss, vielen Dank für diese aufmunternden Worte.
Ich habe zu danken, Frau Gerhard.
Und danke für dieses Gespräch. Und die Essays, über die wir gesprochen haben, die sind unter dem Titel Die Krone der Schöpfung beim Wallstein Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Dieses Jahr wird Weihnachten für viele Menschen sicher nicht so ablaufen, wie sie es gewohnt sind oder sich gewünscht hätten. Und von so einem völlig ungewöhnlichen Weihnachten erzählt auch Francesca Carvalho, die mit ihren Goodnight Stories for Rebel Girls einen Weltbestseller geschrieben hat. Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion hat das neue Buch von ihr gelesen. Eine Weihnachtsgeschichte, das Wunder von R. Worum geht's da bei diesem Wunder?
Also es geht um mehrere Wunder, wenn man eigentlich so will. Also vom Thema her ist es erstmal so, da kommen zwei Mütter mit ihren drei Kindern an am 22. Dezember in der Stadt R. Sie sind Flüchtlinge, weil da, wo sie herkommen, ist das lesbische Paar sozusagen bedroht. Da will man solche Familienkonstellationen nicht mehr, also mussten sie abhauen. Jetzt kommen sie nach R. Aber auch da ist es nicht so richtig toll. Da ist jetzt zwar so eine gleichgeschlechtliche Beziehung nicht so ganz abwegig wie in ihrer Heimat, aber die Menschen in R., die sind alle ziemlich verstockt und mürrisch. Die wollen so nicht richtig was Fremdes haben und unerwartet. Das finden die auch ein bisschen gruselig. Dr. Oede ist ihr Bürgermeister und der hat auch die Parole rausgegeben: Am besten ist das Leben, wenn gar nichts passiert, weil dann kann auch gar nichts Schlimmes passieren. Und so ist es dann jetzt eben auch. Die kommen an, diese fünf Familienmitglieder. Keiner öffnet ihnen die Türen, als sie sich vorstellen wollen. Sie sitzen da in ihrer Wohnung. Es ist alles ein bisschen einsam. Wäre dann nicht Olivia und ihre Bande? Das Mädchen ist anders als die Erwachsenen, ziemlich neugierig und sie mag Aufregendes.
Aber dann ist es ja diesmal eine richtige Geschichte und nicht so einzelne Kurzporträts wie in den Rebel Girls.
Genau, also total andere Aufmachung. Es ist wirklich ein richtiges kleines Kinderbuch, 130 Seiten knapp dick, also auch überschaubar, auch gut zum Selberlesen. Aber trotzdem, finde ich, ist sie sich treu geblieben wieder. Also sie knüpft schon an ihre Themen an. Das eine ist ja, dass sie sagt, Kinder machen diese Welt zu einem besseren Ort, weil das gelingt den Kindern natürlich, dass sie da die Erwachsenen auch in den Spiegel vorhalten und sagen, wie geht ihr um? Gleichzeitig hat sie ja auch wieder hier Rebel Girls drin. Es geht ja einmal die lesbischen Frauen, die ja sozusagen schon mit ihrem Lebensmodell mutig nach außen gehen, mutig in ein anderes Land gehen, sich auf all das einlassen. Dann gibt es die mutige Olivia. Also die zeigen schon, es geht auch anders. Und damit fließt in diese Weihnachtsgeschichte ja auch das Thema Diversität so ein bisschen ein. Passend dazu, alle Figuren hier in dieser Geschichte sind nicht nur selbstverständlich weiß. Und das ist ganz schön, weil auch damit schließt sie ja eine Lücke. Das haben wir ja gerade im deutschsprachigen Kinderbuch, wird das ja von vielen Fachfrauen und Fachmännern noch sehr beklagt, dass da was ist. Also da geht sie auch rein. Das Einzige, auch der Weihnachtsmann ist in diesem Wunder von eher ein weißer, dicker Mann. Da kann man also noch dran schrauben.
Aber es kommen eigentlich alle klassischen Weihnachtsgeschichtenmotive drin vor, nicht?
Genau, also der Weihnachtsmann kommt vor und was natürlich auch schon so ganz, sie macht sehr viele Anlehnungen an diese Weihnachtsgeschichte. Ich fand zum Beispiel ganz schön eben, dass die Türen nicht geöffnet werden. Das ist ja sowas wie Maria und Josef, als die eben Unterkunft suchen, um das Kind zu bekommen. Da werden sie ja auch von allen abgewiesen und das fließt hier so ganz charmant ein, ohne eben explizit den Finger zu heben. Aber hier ist es natürlich sehr viel moderner. Da hat jetzt der Weihnachtsmann Probleme. 200.000 Geschenke sind noch nicht gepackt und dann stürmen jetzt 10 Wichtel die Bleibe dieser neuen Familie. Und diese Kinder haben gesagt, sie helfen. Jetzt kommen noch die Nachbarkinder dazu. Also das ist eine ganz bunte, ganz großes Treiben, was da ist. Und wieder eben dieser Punkt, Kinder schaffen etwas, was Erwachsene nicht schaffen. Sie retten das Weihnachten und sie retten damit eigentlich auch ein bisschen ihre Familienwelt. Sie zeigen ihnen auch, es geht anders.
Und das Buch hat ja auch noch Bilder. Die müssen wir uns jetzt auch noch beschreiben. Wie sieht das denn aus?
Ja, auch da fand ich, das hat wieder ganz gut zu diesem Verbinden von Tradition und Moderne gepasst. Die Österreicherin, die das hier illustriert hat, die setzt ganz klar auf warme, kräftige Farben, also blau, rosa, braunes. Es ist ganz kuschelig, was man da so sieht. Und gleichzeitig hat sie aber eine 3D-Technik angewandt. Also sie muss das irgendwie am Computer noch nachgearbeitet haben. Dadurch entsteht eine ganz große Tiefe. Da sieht man dann die Kinder im Rücken und vor ihnen die Stadt, die dann so wirklich sich flächig ausbreitet. Also das ist eine ganz gelungene Kombination aus diesen beiden Sachen. Ich fand es wirklich fast schon filmisch, wie es da auftaucht. Und dazu eben dann doch wieder die Figuren, die auch so ganz klassisch sind, ganz große Kulleraugen haben. Die Wangen, die sind immer so fast, als hätten sie so einen Klecks Rouge auf die Wangen bekommen. Also eine schöne Kombination aus alt und neu. Und das macht so ein ganz Rundum-Paket, was einfach eine ganz nette, freundliche, erfrischende Weihnachtsgeschichte ist.
Die man noch schnell zu Weihnachten verschenken kann.
Unbedingt. Das freut auch diesen kleinen Verlag. Ich muss sagen, das fand ich mich auch sehr gefreut, dass so ein großer Name an so einen kleinen Verlag geht. Die haben sich auch sehr gefreut. Also insofern, das ist eine schöne, genau, und das kann man ja in diesen Zeiten auch nochmal sagen, man tut Gutes auch, indem man solche kleinen Verlage unterstützt.
Kim Kindermann über das neue Buch der Rebel Girls Autorinnen Elena Favilli und Francesca Cavallo. Das Wunder von R heißt das Buch und erschienen ist es im Mentor Verlag. Dass gesellschaftliche Teilhabe eine kulturelle Teilhabe voraussetzt, das erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters letztes Jahr. Und damit bezog sie sich auf die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte Behinderter. Und auch wenn Deutschland dieser Konvention schon vor 11 Jahren beigetreten ist, kann man nicht wirklich sagen, dass bei uns schon alles inklusive wäre. Für eine solche Teilhabe am literarischen Leben setzt sich zum Beispiel der Bielefelder Verein Die Wortfinder ein, der in diesen Tagen sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Die Wortfinder organisieren Schreibwerkstätten und Literaturwettbewerbe für geistig Behinderte, für besondere Menschen, wie der Verein sagt. Wie das funktioniert und vor allem, was es bewirken kann, das hat sich Cornelia Wegerhof bei einem Besuch in der Lebensgemeinschaft Eichhof angeschaut.
Also wer möchte Tee von euch? Okay. Und Kaffee?
Zu Beginn gibt es immer etwas zum Warmwerden.
Ich lasse die erstmal alle in Ruhe ankommen. Die haben alle am Tag eine Menge erlebt.
Stefanie Hassel gehört zum Betreuungsteam der Lebensgemeinschaft Eichhof, einem kleinen Dorf in der Nähe von Much im Großraum Köln-Bonn. Hier wohnen und arbeiten über 100 Menschen mit geistigen Behinderungen. Sie unterhalten eine Landwirtschaft, eine Bäckerei, einen Bioladen und verschiedene Werkstätten, in denen sie zum Beispiel Holz und Metall verarbeiten.
Ja, Verena.
Zusammen mit Stefanie Hasse können sie aber auch einmal in der Woche an eigenen literarischen Texten feilen.
Jeden Montag treffen wir uns um 17 Uhr immer.
Eichhof-Bewohnerin Sina Ringel kommt schon seit der Gründung vor 8 Jahren in die Schreibwerkstatt. Für die 43-Jährige einer der Höhepunkte ihrer Woche.
Ich freue mich da immer drauf.
Warum?
Weil es Spaß macht. Die Stefanie bereitet das vor.
Die Betreuerin winkt ab. Sie versteht sich ausschließlich als Assistentin, sammelt Themenvorschläge und leitet die oft lebhaften Diskussionsrunden.
Und wir tasten uns dann gemeinsam an so ein Thema ran. Und wenn alle einverstanden sind und keiner protestiert, dann machen wir zusammen eine Gedankensammlung.
Sina Ringel schreibt dazu kurze Essays und Gedichte, wie zum Beispiel dieses hier. Es heißt »Meine Seele«.
Die Seele ist warm. Die Seele ist sehr schön. Ich liebe meine Seele. Die Seele sitzt in meinem Körper drin. Sie ist in meinem Herzen. Gefühle kommen vom Herzen.
Manchmal kommt das so bei mir raus. Aber ich muss auch manchmal nachdenken. Ich schreibe sehr gerne. Da kann ich viel mehr ausdrücken. In Worten. Da staune ich auch manchmal darüber.
Auch Sabine Feldwieser staunt immer wieder. Die Bielefelderin organisiert Literaturwettbewerbe, bei der ihr Behinderteneinrichtungen aus ganz Deutschland und auch aus Österreich und der Schweiz Texte zuschicken. Der Verein, den Sabine Feldwieser dafür vor 10 Jahren gemeinsam mit Gleichgesinnten gegründet hat, heißt Die Wortfinder.
Das ist ein sehr kleiner Verein, der in Bielefeld seinen Sitz hat. Und der sich für das kreative Schreiben, die Literatur von besonderen Menschen, Menschen in besonderen Lebenslagen einsetzt. Mit einem Schwerpunkt auf Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung, Lernbeeinträchtigung.
Auch Sabine Feldwieser versteht sich als Assistentin. Sie hat in Tübingen Psychologie studiert und unterstützt seit langem besondere Menschen, wie die 59-Jährige formuliert. Aber nicht jeder wolle Bilder malen.
Und ein älterer Herr, der sich konsequent verweigerte, irgendwas zu malen, weil das ist Kindergarten, er lebt in einem Haus für angeblich sehr stark behinderte Menschen, der sagte eines Tages den wunderbaren Satz, wer weiß, wann wohl was wäre, welch wahre Zeit. Ich war nahezu sprachlos, weil das war eine wunderbare Alliteration und ich wiederholte diesen Satz in allen Tonlagen und Lautstärken immer wieder mit ihm und da war plötzlich ein Kontakt da.
Sabine Feldwieser begann, spezielle Schreibwerkstätten anzubieten und rief im Namen der Wortfinder 2011 zum ersten Literaturwettbewerb für Menschen mit Beeinträchtigungen auf. Inzwischen sind es bis zu 1000 Autorinnen und Autoren, die Jahr für Jahr ihre Beiträge einschicken.
Ich finde, Literatur ist für alle da und ich finde, jeder kann formulieren. Und es kann die Frage der Qualität darf außen vor bleiben, sondern es geht um die Freude am Formulieren und die Lust, sich auszudrücken. Und für mich ist es auf jeden Fall eine Form von politischer Arbeit. Weil ich gebe den Menschen eine Stimme.
Auch Monika Grütters, die Staatsministerin für Kultur und Medien, setzt sich dafür ein, Menschen mit Beeinträchtigungen nicht nur den Zugang zu Kunst und Kultur, sondern auch die Entfaltung kreativer Talente zu erleichtern. Nicht nur im Sinne der Gleichberechtigung, sondern auch im Sinne der kulturellen Vielfalt, mahnte Grütters schon im vergangenen Jahr.
Schreiben ist die Kulturtechnik schlechthin. Und da wird man einfach ernster genommen.
Bestätigt Sabine Feldwieser, meine Gedanken sind wichtig, heißt ganz in diesem Sinne ein Gedicht, das zum Titel eines Wortfinderbuches geworden ist. Es gehört zu einer vierbändigen Enzyklopädie, in der die Wortfinder die Antworten besonderer Menschen auf gut 2000 Fragen zu Leben und Tod, Politik und Wirtschaft, Kunst und Kultur beantwortet haben. Und Jahr für Jahr bieten die Wortfinder einen literarischen Kalender mit Zitaten an, dieses Mal passend zur Corona-Pandemie, zu dem Thema Licht und Schatten.
Dann habe ich gesagt, das möchte ich gerne machen. Mich interessiert es auch.
Eichhof-Bewohner Max Oehr hat im Frühjahr am Wortfinderwettbewerb teilgenommen. Zum ersten Mal und gleich unter den besonderen Umständen.
Wegen Corona haben wir die Texte zu Hause geschrieben. Und dann hat die Steffi gesagt, sie wollte noch ein bisschen mehr haben. Dann habe ich noch weitergeschrieben. Und das hat mir richtig Spaß gemacht.
Vier kurze Texte hat Max Oehr insgesamt eingereicht, darunter Mein Schatten.
Wenn ich über meinen Schatten springe, kann ich ganz schön viel erreichen.
Und mit diesem vieldeutigen Satz gehört Max Oehr zusammen mit Sina Ringel zu den diesjährigen Gewinnern.
Cornelia Wegerhoff berichtete. Und mehr Informationen zum Verein Die Wortfinder, zu den Literaturkalendern und Büchern, die es nicht im Buchhandel gibt, die finden Sie auf der Homepage des Vereins unter Die Wortfinder.